Gut, nachdem die Rednermaschine richtig installiert ist und ich nicht ganz an die Wand gedrückt bin, ein Abschnitt aus Lukas 10. Ich lese mal nach der Elberfelder Bibel, die ist etwas genauer. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf, versuchte Jesus und sprach: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach aber zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Da er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Jesus erwiderte und sprach: Ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte. Er kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Tag zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was irgend du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen von dem, der unter die Räuber gefallen ist? Er aber sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin und tu du ebenso. Blickwechsel-Gottesdienst habt ihr diese Veranstaltung genannt. Ein genialer Name, denn ihr ladet ein, die Blickrichtung, die Perspektive zu wechseln. Und das ist heilsam. Jeder Gottesdienst sollte uns helfen, wahrzunehmen, als Wahrheit anzunehmen, wie etwas von Gottes Seite her aussieht. Und der Jesus der Bibel hat vieles ganz anders gesehen als die Frommen von damals und als die Frommen von heute. Und das fordert heraus. Blickwechsel. Der kluge römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel sagte einmal: Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn das heißt ein neues Leben beginnen. Betrachte einmal die Dinge von einer anderen Seite, als du sie bisher sahst, denn das heißt ein neues Leben beginnen. Recht hat er. Wobei, es geht nicht nur um einen Blickwechsel, sondern um einen Seitenwechsel. Und schauen wir uns unter diesem Aspekt noch einmal diese Geschichte aus Lukas 10 an. Ein Gesetzeslehrer stellt diese grundlegende Frage: Lehrer, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Wenn es tatsächlich so etwas wie ein ewiges Leben gibt, dann wäre das die alles entscheidende Frage. Die Frage, auf die wir unbedingt Antwort brauchen. Vom Diesseits in die richtige Abteilung vom Jenseits gelangen, das wäre ja der entscheidende Seitenwechsel. Wenn der schief geht, wenn man in die Hölle kommt statt in den Himmel, dann nützen alle anderen Erfolge vorher auch nichts. Und offensichtlich wird die Weiche hier gestellt. Welchen Weg, welches Gleis ich jetzt wähle, entscheidet darüber, wo ich auf der anderen Seite des Tunnels, den wir Tod nennen, herauskomme. Wo die Beziehung zu Gott jetzt da ist, wird sie sich auf der anderen Seite fortsetzen. Wo sie jetzt fehlt, werde ich auch dann in der Gottesferne sein. Also, was muss ich jetzt tun? Was muss ich am Ende getan haben, damit der entscheidende Seitenwechsel gelingt? Jesus sagt nicht, Hauptsache du bist getauft, damit hast du einen Freifahrtschein oder 9-Euro-Ticket in den Himmel gelöst und alles geht seinen sozialistischen Gang oder seinen Frommen. Er sagt auch nicht, Hauptsache du bist Mitglied in der richtigen Synagoge oder Kirche oder Gemeinschaft, dann ist alles klar. Sondern es geht darum, auf der Seite Gottes zu stehen. Und immer wieder erstaunt mich eine gewisse Selbstsicherheit vieler Menschen, die mantraartig wiederholen, Gott ist bei uns und steht auf unserer Seite. Wenn das mal nicht die größte Selbsttäuschung ist. Selbstsicherheit und Selbsttäuschung können ganz dicht beieinander liegen. Und die größte Frömmigkeit kann die allergrößte Selbsttäuschung bedeuten. Können wir denn Gott tatsächlich auf unsere Seite ziehen? Oder können wir uns nur von Gott auf seine Seite ziehen lassen? Hier haben wir einen super frommen Gesetzeslehrer, wenn seine Frage nur echt gewesen wäre. Aber wir lesen, er versuchte Jesus, er stellte Jesus auf die Probe. Besser, er hätte sich selber einer Probe unterzogen. Nun gibt Jesus ihm die Antwort und die Gelegenheit dafür. Noch einmal die Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Was muss ich tun, damit ich für immer das Leben Gottes teilen kann, auch nach dem Tod? Was muss ich tun, damit mein Leben in Gottes Liebe vollendet wird? Was vollendet werden soll, muss ja irgendwann anfangen. Und wenn mein Leben in der Liebe Gottes vollendet werden soll, dann gilt es schon heute in dieser Liebe Gottes zu leben. Was bedeutet das? Wer Gott liebt, wird auch das lieben, was Gott geschaffen hat und liebt. Und wer Gott liebt, wird besonders die Wesen lieben, die für Gott der absolute Höhepunkt sind, die Menschen. Deshalb, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Klar, das ist es. Der Gesetzesgelehrte weiß das längst. Und nun lesen wir, er wollte sich selbst rechtfertigen. Er wollte sich selbst für gerecht erklären. Ich könnte auch sagen, er wollte sich herausreden. Wollen wir uns vor Gott herausreden? Oder lassen wir ihn in unser Leben hineinreden? Und hier stoßen wir auf ein interessantes, fast teuflisches Phänomen. Eigentlich müsste Frömmigkeit ja bedeuten, bei mir hat Gott das Sagen. Er darf in mein Leben hineinreden. Aber unter der Hand kann sich Frömmigkeit ganz schnell in das Gegenteil verkehren. Frömmigkeit als Mittel, sich vor Gott herauszureden, herauszuwinden. Frömmigkeit als Mittel, sich Gott gegenüber abzusichern. Gott, ich bin getauft, geimpft, konfirmiert, zahle Kirchensteuer, besuche fromme Veranstaltungen, lese oder studiere sogar die Bibel, weiß viel und tue viel Gutes, dann musst du doch zufrieden sein. Ich habe all die Dinge abgehakt, nun mach bitte auch deinen Haken dahinter. Ich habe mir meine eigene fromme TÜV-Plakette draufgeklebt, dann musst du mich doch jetzt durchwinken. Oder? Frömmigkeit als Mittel, sich vor Gott abzusichern, sich selbst zu rechtfertigen. Und so wird Frömmigkeit zum Mittel, Gott, der die Liebe ist, außen vor zu lassen. So verdreht kann es zugehen. Und so verdreht können wir sein. Also der fromme Gelehrte versucht, sich herauszureden, sich selbst zu rechtfertigen, vor Jesus herauszureden. Und was tut Jesus? Er redet in sein Leben hinein. Mit dieser Geschichte, die wir alle kennen. Kennen wir sie wirklich? Wem ist schon aufgefallen, dass sie drei Seitenwechsel enthält? Ein überfallener, halbnackter oder ganz nackter Mensch liegt halbtot am Straßenrand. Ein frommer Priester kommt dieselbe Straße entlang. Er sieht ihn und was tut er? Er wechselt die Straßenseite. Jedenfalls sagt der U-Text, er ging gegenüber auf der anderen Seite vorbei. Das Verb hat eine Vorsilbe, anti praelten. Das praelten müsst ihr nicht verstehen, vorübergehen, aber das anti versteht ihr. Er ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Luther hat dieses anti unterschlagen. Schließlich war er gerade zum Gottesdienst in Jerusalem gewesen, alle frommen Pflichten erfüllt für heute. Er hat sogar die anderen über ihre frommen Pflichten belehrt. Er freut sich, dass er Gott so dienen durfte und damit gut. An dem Daliegenden könnte er sich die Finger schmutzig machen. Er könnte sich kultisch verunreinigen. Wenn dieser Mensch unter seinen Händen stirbt, dann wäre er als Priester unrein. Und dann dürfte er Gott nicht weiter im Tempel dienen. Außerdem, wer weiß, wer das ist, wer da liegt. Und ob die Räuber vielleicht in der Nähe sind. Und der letzte Erste-Hilfe-Kurs liegt auch lange zurück. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll, wenn ich nur was falsch mache. Ihr Lieben, ich kann den Priester verstehen. Und was noch viel schlimmer ist, ich hätte es vielleicht genauso gemacht. Diese Geschichte kratzt ganz schön auch an meinem frommen Lack. Als nächstes kommt der Levit, der Tempeldiener. Er kommt auch aus der heiligen Stadt, aus dem Tempel. Gerade hat er anderen die Leviten gelesen und sieht er den da liegen, schaut weg und wechselt ebenfalls die Straßenseite. Er geht an der anderen Seite entgegen, gesetzten Seite vorüber. Ja, nicht zu nahe herankommen lassen. Auch er will sich nicht verunreinigen. Gott rechtgläubig dienen und das Menschliche ausblenden. Und dann kommt der Samariter. Nee, der ist nicht rechtgläubig. Wieso kommt er überhaupt dort entlang? Was hat er da zu suchen? Der sollte oben weiter im Norden bleiben, in seinem Gebiet der Samaritaner, in dieser unreinen Gegend, die die rechtgläubigen Juden meiden. Dort sollte er sein, nicht hier. Die Samariter glauben an die Tora, die fünf Bücher Mose, aber die rabbinische Überlieferung bedeutet ihm nichts. Nein, die sind nicht koscher. Aber was zeichnet diesen Samariter aus? Seine Frömmigkeit hatte die normalen menschlichen Gefühlsregungen nicht abgetötet. Und er teilt sogar Gottes Gefühle. Er sieht den Überfallenen und das geht ihm nahe, richtig nahe. Es trete ihm die Eingeweide um, sagt der Urtext. Vor Mitleid dreht es ihm die Eingeweide um. Luther übersetzte sehr schön, und es jammerte ihn. Es dreht ihm die Eingeweide um, es geht ihm ans Eingemachte. Und das sind tatsächlich Gottes Gefühle, wenn Gott unser Elend sieht. Und so wechselt der Samariter die Straßenseite aber genau andersherum als seine frommen Vorgänger. Er geht zu dem Gefallenen hin und verbindet ihn. Keine Ahnung, ob er den Rotkreuzkasten mit hatte oder ob er dafür sein Hemd zerrissen hat. Bevor er ihn verbindet, behandelt er die Wunden, Wein, also Alkohol für die Desinfektion und noch Öl drauf zur Heilung. Und dann setzt er diesen blutverschmierten, dreckigen Fremden in sein neues, sauberes Auto. Na, es macht natürlich nicht, er hatte kein Auto, wir würden es auch nicht machen. Er setzt ihn auf seinen eigenen Esel und trabt nun selber brav neben diesem Esel her. Im Landhotel pflegt er ihn weiter, und zwar auf eigene Kosten. Und schließlich gibt er dem Wirt noch 2 Tageslöhne Pflegegeld für diesen Fremden, damit der Wirt die Pflege fortsetzen kann. Und bietet darüber hinaus noch an, eventuelle weitere Kosten zu übernehmen. Moment. Sind dafür nicht andere zuständig? Mögen sich die Juden um ihren Volksgenossen kümmern? Oder seine Verwandten, seine Versicherung, der Staat, die Stadt, das Sozialamt, das Gesundheitsamt, das Krankenhaus, die Ärzte, sonst jemand, jedenfalls jemand anders? Wenn uns die Frömmigkeit schon nicht hindert, das Menschliche, das menschlich Nächstliegende zu tun, dann doch wenigstens die Bürokratie oder die geltenden Gesetze, oder? Das sind doch andere zuständig, die müssen aktiv werden, die Diakonie wird dafür bezahlt, nicht wir, oder? Betrachte es mal von der anderen Seite, sagt Jesus. Betrachte es mal von der anderen Seite. Also nicht von der Seite, wer ist denn mein Nächster, sondern du. Wenn du unter die Räuber gefallen wärst, unter die Räder gekommen wärst, was für einen Nächsten würdest du dir wünschen? Was für einen Nächsten würdest du dir wünschen? Denk mal nicht von dir her, sondern von dem Betroffenen her. Nimm mal nicht die fromme Position ein eines ganz Rechtgläubigen, sondern die Position eines Menschen, der dich braucht. Wer von diesen dreien, denkst du, ist dem, der unter die Räuber gefallen war, der Nächste gewesen? Seitenwechsel, Perspektivwechsel. Der die Barmherzigkeit getan hat, sagt der fromme Professor artig, das Wort Samariter nimmt er nicht in den Mund, das ist ja unkoscher, haben wir schon gelernt. Dann geh hin und mach du es genauso, sagt Jesus. Dann bist du Gott recht. Dann wirst du am Ende auf der richtigen Seite herauskommen. Wechsle die Straßenseite. Tritt auf die Seite der Liebe. Seitenwechsel ist angesagt. Wenn du auf der Seite Gottes stehen willst, dann tritt an die Seite dessen, der dich jetzt im Augenblick braucht. Ihr Lieben, tatsächlich, wir brauchen 2 Bekehrungen. Wir brauchen 2 Seitenwechsel. Einmal die Bekehrung aus der Welt, aus der weltlichen Lebensweise heraus hin zu Gott. Das ist die Bekehrung, die aus der Sünde herausbringt und die in ein neues Leben in der Kraft des Heiligen Geistes hineinbringt. Diese Bekehrung brauchen wir. Die braucht jeder Mensch, auch jeder von uns. Hoffentlich ist das schon passiert. Wenn nicht, kann es noch und sollte es noch passieren. So treten wir auf die Seite Gottes, der die Liebe ist. Lassen uns von Gott in seine Liebe ziehen. Und dann werden wir Gott lieben, der uns in seiner Liebe gerettet hat. Dann werden wir ihn ehren und bewundern und anbeten und unseren Lobpreis bringen. Dann werden wir sein Wort lieben und ehren und lesen und lernen und tun. Und dann werden wir uns mit anderen treffen, die ebenfalls Gott lieben und in denen Gott ebenfalls lebt. Und wenn der Heilige Geist in uns auf den Heiligen Geist in den anderen trifft, dann baut uns das in einer Weise auf und stärkt und ermutigt und macht so eine Freude, dass wir die Gemeinschaft mit unseren Mitchristen nicht mehr missen oder verpassen wollen. Wenn wir echt bekehrt sind und die anderen auch, dann wird es so sein. Und das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, wenn man so unter sich ist. Aber das kann nicht alles sein, weil Gottes Liebe größer ist und umfassender. Deshalb braucht es auch eine Bekehrung wieder hin zur Welt. Nicht, dass wir uns ihr anpassen und gleichstellen, das meine ich nicht. Also nicht weltlich denken und fühlen und sich verhalten, sondern die Welt und unsere Mitmenschen mit den Augen Gottes sehen. Und wer Gott liebt, liebt auch Gottes Ebenbilder. Das geht gar nicht anders. Wer das trennt, trennt sich von Gottes Liebe. Wenn es mit der Nächstenliebe nicht stimmt, dann stimmt es auch mit der Gottesliebe nicht. Also Seitenwechsel. Lernen und einüben, uns aus der Liebe Gottes heraus den Menschen zuzuwenden, die uns brauchen. Egal, wer sie sind. Auf ihre Seite treten. Auch wenn wir uns dabei die Finger schmutzig machen. Auch wenn das Geld kostet und wir die Bürokratie einmal vergessen müssen. Und jeder von uns kann unter die Räuber fallen. Die Gesundheit, die Finanzen, die inneren und äußeren Existenzgrundlagen können uns geraubt werden. Was würden wir uns dann für Menschen wünschen, die uns nahe kommen, die uns zum Nächsten werden. Werden wir so zum Nächsten für andere? Vielleicht treffen wir in der nächsten Zeit auf Raubopfer politischer Entscheidungen, die nun frieren müssen oder gar hungern. Ob wir ihnen helfen können und wollen? Nicht ganz auszuschließen ist, dass wir es bald auch immer mehr und deutlicher mit Raubopfern gewisser gesundheitspolitischer Entscheidungen und Maßnahmen zu tun haben. Da wird man nicht viel helfen können, es sei denn, unsere Vollmacht zur Krankenheilung durch Gebet nimmt ungeheuer zu. Aber tröstend zur Seite stehen wir auch schon etwas. Jedenfalls werden die Gelegenheiten, unsere Nächsten zu lieben, ganz gewiss nicht weniger. Seitenwechsel, ganz auf die Seite der Liebe treten. Sich zu Gott und zur Gottesliebe bekehren und sich zur Welt zur Nächstenliebe bekehren. Beides braucht es, um ganz auf die Seite der Liebe zu treten. Dietrich Bonhoeffer war übrigens einer, der das beides gelebt und verkörpert hat. Die Bekehrung zu Gott und die Bekehrung zur Welt. Und heute ist es so, dass die, ich sag mal, Bibelgläubigen gern seine frommen Sprüche zitieren, aber vergessen, was er sonst noch gesagt und getan hat. Und die, ich sag mal, Liberalen zitieren alles, wo Bonhoeffer sich für die Welt und die Gerechtigkeit und so weiter einsetzt und vergessen dabei, dass Bonhoeffer ein bekehrter, bibelgläubiger Mann war und bis zuletzt blieb. Noch ein kleiner Gedanke, auch wenn ich damit die Zeit überziehe. Der Samariter hat keine Demonstrationen gegen Raubüberfälle auf der Straße von Jericho oder Jerusalem nach Jericho angeschoben oder veranstaltet. Er hat praktisch geholfen, nicht mehr und nicht weniger. Wobei es sinnvoll sein kann und notwendig und tatsächlich der Liebe entsprechen kann, auch gegen diese Raubüberfälle mal langfristig vorzugehen. Und Bonhoeffer meinte, wenn das Böse in den Strukturen sitzt oder in der Regierung, dann muss man auch dagegen vorgehen, aus Nächstenliebe. Das war und ist ein sehr, sehr spannender Weg. Und so können auch so etwas wie Demonstrationen gut und notwendig sein und der Liebe entsprechen. Für einen Christen allerdings nur unter zwei Bedingungen. Erstens, wenn er im Gebet für das alles und für die ganzen Nöte und Probleme und auch für die Regierung vor Gott eingestanden ist und einsteht. Und wenn er dann eine Sicht von Gott her und einen Auftrag auch zu solchen Maßnahmen hat. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite, wenn er selber auch praktisch hilft und die Nöte lindert, gegen die er demonstriert. Also, wenn Gottes und Nächstenliebe tatsächlich zusammenkommen, und er ganz auf die Seite der Liebe getreten ist. Rebellion oder gar Gewalt ist keine biblische Option. Auch Rebellion nicht, dass ich mich nur dagegen auflehne und aufrege. Ein Frommer wollte sich vor Gott herausreden. Und Jesus möchte in sein und in unser Leben hineinreden. Wechsle die Seite. Gehe auf die Seite Gottes und damit auf die Seite der Liebe. Und stehe aus dieser Liebe heraus denen zur Seite, die dich brauchen. Und wenn dir so ein armer Kerl in die Quere kommt oder unvorhergesehen dein Blickfeld kreuzt, was deine Pläne durcheinander bringt, könnte genau der Plan Gottes für dich sein. Vielleicht sogar gleich nach dem Gottesdienst, wenn du nach Hause gehst, selbst wenn du nicht in Jericho wohnst. Seitenwechsel ist angesagt. Ich lade ein, dass wir beten. Gott, wir ziehen uns so gern aus der Affäre. Aber du willst uns einbeziehen in deine Liebe und in deine Pläne. Wie oft lassen wir diejenigen auf der Seite liegen, an denen dir liegt. Du stellst sie in die Mitte. Hilf uns zur Mitte. Hol uns aus der Grauzone der Frömmigkeit ins Licht deiner Barmherzigkeit. Hol uns bitte heraus aus der Kälte der Rechtgläubigkeit in die Wärme deiner Liebe. Hol uns aus unseren toten Ordnungen, damit unser Leben und das der anderen in Ordnung kommt. Wir selber brauchen dein Erbarmen, damit auch andere durch uns dein Erbarmen erfahren können. Bitte deck auf, wo wir uns dir entziehen, statt Jesus nachzufolgen. Erweiche unsere Herzen, wo sie zu Stein geworden sind. Brich auf, wo wir verschlossen sind. Erleuchte unsere Augen, wo der Wohlstand uns geblendet hat. Gib uns Ohren, die das Flüstern deines Geistes hören, wo der Alltag uns zudröhnen will. Heile unsere verkrampften Hände, dass wir handeln und geben und heilen können. Mach uns so zu Menschen, die durch deine Liebe heil geworden sind und deine Liebe erwidern und weitergeben an die, die darauf warten. Weil du uns nahe gekommen bist durch Jesus Christus und uns nahe bist durch deinen Geist, lass auch uns nahe sein, Nächste sein denen, die uns brauchen. Amen.